Hallo, welcome, grüß Gott, Leonie Hau.
Hier ist China-Ticker, der Podcast des China-Netzwerk Baden-Württemberg. Mein Name ist Sven Schmöde.
Und ich bin Manuel Schärfer. In dieser Ausgabe haben wir folgendes für euch vorbereitet.
Dr. Janka Oertel ist Direktorin des Asienprogramms beim European Council on Foreign Relations. Sie ist Mitautorin des Buchs The Idea of China, Chinese Thinkers on Power, Progress and People. Und wen wir da kennenlernen, verrät sie uns im Gespräch. Außerdem hat Yin einer Studierendengruppe Peking gezeigt, in China war die Golden Week und wir wundern uns, warum ausgerechnet der US-Rapper Ye in China auftreten darf. Hallo Yin, ich begrüße dich am schönen Freitagmittag. Erste Frage, hast du heute dir einen Brückentag genommen? Das ist ja das deutsche Hobby nach Steuerhinterziehung oder so.
Ja, schön wär's. Nee, ich sitze noch ganz brav im Büro und genau, aber das Wetter ist gerade auch nicht so doll, dass man so den Brückentag ganz gut so benutzen kann. Von daher ist es auch okay. Es ist ein typisches Wetter für Arbeiten und dann ist es okay für mich, dass ich am Brückentag auch arbeite.
Ja, und wir wissen den Grund, warum Sven heute nicht dabei ist, weil er sich auch keinen Brückentag obviously genommen hat. Er hat plötzlich einen Termin reinbekommen. Das tut mir natürlich leid, aber von hier aus schöne Grüße an den nicht Brückentag feiernden Sven.
Ja, genau, das machen wir. Und wir machen einen Termin am Brückentag. Also das kann ich gar nicht verstehen.
Wir unterhalten uns mal ein bisschen über dich erstmal. Du hast gefehlt, haben wir ja bemerkt, bei der letzten Folge oder sogar zwei Folgen, ich weiß es gar nicht mehr. Du warst auf Geheimmission, habe ich ja allen verraten und jetzt erzähl mal, wo hat es dich hingetrieben?
Exakt, ich war in China. Wir hätten das gedacht, eine Chinesin wieder in China. Ja. Genau, ich war in Peking und zwar ist schon seit, ja, genau, wir haben jetzt, beruflich war ich da unterwegs mit einer Gruppe deutscher Studierende. Wir waren da halt für einen kleinen Austausch und 2 Wochen lang waren wir in Peking, haben da Verschiedenes entdeckt und ja, ich muss sagen, Peking lange nicht mehr gesehen und es ist auch immer wieder schön, die Hauptstadt mal zu besichtigen. Das war eigentlich an sich halt so ein bisschen spektakulär, ich glaube, weil ich jetzt so vor dem Mundfest, ein paar Tage vor dem Mundfest war ich dann in Peking, ne? Und dann war ich auf den Tiananmenplatz, beziehungsweise ich wollte dorthin und konnte aber nicht, weil ich kein Ticket für die verbotene Stadt hatte und so. War eigentlich ganz interessant. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gesehen hast, Manuel, oder wann warst du zuletzt mal in Peking?
Ist schon eine ganze Weile her. Ich meine, das müsste irgendwo so um 2014 oder so gewesen sein. Und da konnte man einfach so auf den Platz des Himmlischen Frieden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es damals schon diese, ob es so einen zentralen Eingang gab, wo dann noch die Taschen gescannt wurden. Ich meine, das war auch noch nicht.
Ja, das war eben mein letztes Mal, war, ich glaube, 2019. Das war eigentlich noch alles in Ordnung, also vor der Corona-Zeit. Ich weiß nicht, ob sie jetzt tatsächlich wegen des Mundfest war, aber eben, wir wollten dann dorthin halt einfach vor den Tor. Und es ging nicht. Und dann habe ich auf den Chang'an-Straße, eben auf den Chang'an-Allee, habe ich dann ganz viele Fahrräder gesehen. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Und also später haben wir dann ein Taxi genommen und mit dem Taxifahrer sind wir tatsächlich vor den offenen Tiananmenplatz gefahren, weil wir da durchfahren mussten. Und der Taxifahrer hat uns so gesagt, ja, alle Fahrradfahrer sind eigentlich da, um dann bei den Tiananmenplatz dann vorbeizufahren, beziehungsweise den Tiananmenplatz jetzt abends nochmal zu sehen. Aha. Weil da die Sperrung gibt, wenn man dann kein Ticket jetzt zu der verbotenen Stadt zu Gugong hat, dann kann man halt nicht einfach so durch. Und aber Autos, die dann vorbeifahren, Busse und natürlich auch Fahrräder, die da vorbeifahren müssen, dürfen da durch, aber die dürfen nicht anhalten.
Die fahren dann ganz, ganz langsam. Oder
das war,
plötzlich
war
Platten, phänomenal. Ja, nur so kurz Reifen wechseln. Entschuldigung.
Das war phänomenal. Das war wirklich phänomenal. Das war so ein bisschen wie eine Startlinie von Tour de France eigentlich gefühlt. Und da sind viele, viele Fahrräder einfach da vorbeigefahren, sind alle auch so diese Bike-Sharing-Fahrräder. Die findest du aber sonst in der Umgebung halt gar nicht. Und wenn du vor dem Tor bist, also richtig am Platz, auf dem Platz bist, hörst du so jemand mit Lautsprecher sprechend: Bitte fahren Sie weiter nach vorne, Sie dürfen nicht da anhalten, beide Hände auf dem Fahrräder und fahren Sie weiter fort. Und das wiederholt und wiederholt.
Ist ja irre, okay. Ich würde jetzt natürlich erwarten, dass irgendwie ein paar Chinesen da ganz schnell ein Geschäft irgendwie draus machen und du kannst da so ein ganz langsames Fahrrad, vielleicht mit 3 Rädern oder so, an der einen davor kannst du es mieten und hinten wieder abgeben und dann fährt der Geschäftsmann da kurz einmal um den Block und geht das Ganze wieder so den ganzen Tag, oder? Und dann vielleicht ja. So für 15 Yuan würden das bestimmt viele machen.
Also die Geschäftsidee gibt es tatsächlich, das ist auch der Grund, warum die ganze Bike-Sharing-Bikes halt nicht zu finden war in der Nähe von den Tiananmenplatz, weil die natürlich fast alle irgendwo in irgendwelche Hintenhof, Innenhof von irgendwelche Hutonhäuser waren und als wir da und so unterwegs da bei so einer Seitengasse waren, also wurden wir auch angesprochen und dann hat jemand uns gefragt, braucht ihr Fahrräder, um auf den Tiananmenplatz zu fahren? Und ich glaube, da ist bestimmt schon ein großes Geschäft daraus gemacht.
Das habe ich jetzt wirklich aber auch zum ersten Mal gehört, dass es so eine Regelung da gibt und auch nicht ganz klar ersichtlich ist, warum. Also das heißt aber, die Leute, die ein Ticket für die verbotene Stadt hatten, die konnten auf dem Platz. Also ein paar Leute hat man auf dem Platz rumlaufen sehen.
Ja, in Konde, ich glaube, ab gewisser Punkt, da gibt es eine Absperrung. Und genau, also wenn du Ticket hast, dann kannst du da durchgehen. So, dann musst du nochmal die Ticket zeigen und ansonsten kommst du halt gar nicht durch.
Ja, wie lang wart ihr denn, du und die StudentInnen?
Wir waren 2 Wochen.
2 Wochen und die ganzen 2 Wochen in Peking.
Die ganze 2 Wochen in Peking, genau. Aber wir haben nicht so zentral gewohnt. Wir waren da ziemlich außerhalb in Fangshan District. Das ist schon fast Hebei, ich glaube.
Ja.
Du weißt ja, die ganze Unis, die zählen natürlich alle außerhalb von der Innenstadt. Und es ist auch eine Daxuechang, eine Universitätsstadt oder Universitätsbezirke mit unterschiedlichen Unis. Und
ja, was war denn der Eindruck? So waren die meisten deiner Gruppenteilnehmerinnen das erste Mal in China? Was haben die so, wie fanden die es?
Ja, das war für alle tatsächlich das erste Mal in China und das war überwältigend. Ich merke auch schon, dass 2 Wochen so ein bisschen die Grenze ist, weil man ja jeden Tag von was Neues erlebt und da ist jede Sekunde einfach was Neues. Die Gebäude sind anders, die Sprache sind anders, Essen anders, Trinken an Getränke anders, alles ist anders. Und ich glaube, die waren ziemlich beeindruckt von diesem direkt oder hautnahe Kontakt zu China, aber auch zu der chinesischen Gesellschaft, zu den chinesischen Studierenden, weil es natürlich ein Austauschprogramm war. Dadurch, dass es ein Austauschprogramm war, konnten wir noch viele Kontakte mit den chinesischen Studierenden vor Ort haben. Ja, was nicht so erfreuliche war tatsächlich, dass sie überall irgendwie auch so fotografiert wurden als westliche. Ich weiß nicht, ob Manuel, ob du vielleicht in Taizhang auch solche Erlebnisse machen musstest.
Nein, es war, also in Nanjing war es vor allem am Anfang massiv. Also überall, wo man hin ist, dann kamen auch Leute und haben gefragt, darf ich mit ihnen ein Foto machen? Oder darf ich mit dir ein Foto machen? Oder haben ihre Kinder einem links und rechts hingestellt und ein Foto gemacht? Aber ich bin jetzt ja alt und hässlich und einfach nicht mehr attraktiv genug. Da passiert es nicht hin. Also in Taizhang war es echt noch nie, aber ich hatte da letztens auch zwei Geschäftspartner, die kamen nach. Wir waren auch einen Tag in Peking tatsächlich. Und da war's, da ist es passiert, tatsächlich. Die wollten, die sahen einfach so, den hat man angesehen, die waren das erste Mal in China und waren da einfach noch so richtig frische, lauweiß, habe ich das Gefühl. Nicht so ein, nicht so ein, schon völlig
nicht so eine alte Lauweiß. Genau.
Ja, nee, ja, irre. Und wenn du sagst, man kam in Kontakt mit anderen Studierenden, also gab es da dann auch ein Programm, gab es ein Thema, was war denn das Ziel letztendlich? Was war denn so die Überschrift über der ganzen Veranstaltung?
Austausch. Ja, also wir haben, also die Reise läuft dann bei uns unter China von innen erleben. Also wurde am Campus untergebracht und dann in dem Wohnheim. Und dann die und dann wurden wir von der deutschen Abteilung von der Uni wurden wir empfangen und sie haben auch den ganzen Programm mit dem International Office zusammen gemacht. Sightseeing ist zwar auf der einen Seite war es sehr wichtig, so die Must-Haves wie die große Mauer und die verbotene Stadt und
sowas war.
Olympiapark haben wir diesmal nicht drin, tatsächlich.
Das ist doch das neue
Skandal.
Schon. Okay, also Sightseeing war eins. War das dann auch zusammen mit den chinesischen Studierenden?
Ja, da war eigentlich immer Begleitung von den chinesischen Studierenden da und sie haben teilweise auch so die Führungen so gemacht durch den verbotenen Staat oder Sommerpalast und so weiter. Und da war eigentlich bei jeder Sightseeing-Punkte gab es immer so 2 bis 3 studentische Aushilfe von der deutschen Abteilung und teilweise waren dann die Freiwillige auch die Teilnehmer von der Sommerakademie hier in Freiburg im August. Also deswegen war ich dann jetzt wahrscheinlich so 2 Monate war ich dann ziemlich verschwunden, weil ja im August chinesische Studierende hier in Freiburg waren und dann im September war ich mit der Gruppe in China. Das war dieser gegenseitige Austausch. Und sonst hatten sie noch zusammen so schöne Sessions gemacht über so Austausch über Kulturschock und dann zusammen gegessen und Karaoke. Ja, so verschiedene Sachen. Karaoke auch und privat, so private Kontakt haben sie noch ziemlich viel geknüpft.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Gesprochen wurde auf Englisch, vermute ich mal, oder?
Meistens, ja.
Und waren dann auch viele Aufpasser dabei? Also manchmal ist es ja so, dass schon darauf geachtet wird, dass er nicht allzu viel und frei unterhalten wird. Und, weil ich meine, so neugierige Deutsche haben ja ganz bestimmt ganz tolle Fragen.
Oh nee, aber, das war alles im Rahmen eigentlich. Nee, das war tatsächlich, also ich meine, meistens ist immer eine Person da, die dann für die Truppe natürlich verantwortlich ist. Das bin meistens ich. Aber sonst aufpasse, nee, nicht wirklich. Also, nee, eigentlich gar keine.
Da hättest du eigentlich ein Aufnahmegerät nebenher so ein bisschen laufen lassen können. Das hätte uns Material für ein Jahr gegeben, vermute ich.
Für Schade nächstes Schade. Mal denke ich dran, ja.
Wird das jedes Jahr gemacht?
Ja, ist der
jetzt
Plan.
Jetzt wieder nach Corona auf jeden Fall.
Ja. Ja, genau, jetzt nach Corona. Vor Corona haben wir schon 7 Jahre hintereinander gemacht. Aber nicht mit Peking, sondern mit Tianjin.
Ja, auch schön. Und das mit den Visa, hat es eigentlich geklappt für die Chinesen? Weil wir haben da extreme Schwierigkeiten. Das ist auch ein Thema in meinem Gespräch mit Pete Heldmann, das es in der nächsten Folge geben wird. Das ist ja der Generalkonsul hier in China. Wir hatten den auch schon mal im China-Ticker. Aber anyway, die haben dort einen riesigen Backlog, wie man so schön sagt auf Neudeutsch, dass wenn man hier als Chinese ein Visum für Deutschland braucht, zum Teil 3-4 Monate auf einen Termin warten muss. Und das lief alles gut oder habt ihr da einfach bessere Beziehungen? Kriegt man da so ein Studentensammelvisum?
Na, ich glaube, also die Uni hat da tatsächlich so eine Gruppentermin noch bekommen und die haben auch richtig Gas gegeben. Und ich habe aber auch gehört, dass es dann eine lange Wartezeit gibt. Ich kenne das nur von Privatleuten, wie meine Eltern zum Beispiel. Sie haben da im Juli haben sie mich hier in Deutschland besucht. Und konnten sie aber nicht rechtzeitig ein Visum für Deutschland bekommen, da sie ja zu einem bestimmten Termin hier kommen müssen. Und dann sind sie durch den Schweiz eingereist, beziehungsweise haben sie durch den Schweiz ein Visum beantragt.
Da muss ich jetzt dann aber auch nachfragen, mit den Eltern hast du uns ja nicht erzählt. Ich meine, du musst uns ja nicht alles erzählen, aber wie hat es denn gefallen? War das für sie das erste Mal Deutschland?
Nein, das nicht. Also meine Mutter war eigentlich immer wieder da. Sie ist auch schon eine alte Lauwei für Deutschland.
Okay. Ja, bei Chinesen heißt es ja Banane, sagt man.
Echt?
Kennst du nicht? Das ist irgendwie außen gelb, nee, und innen weiß.
Ach so. Die schon ganz. Ah ja, gut. Ja.
Okay.
Aber sag mal, Manuel, du bist ja jetzt bei den Golden Week, bist du dann brav zu Hause? Gehst du gar nirgendwo hin?
Es ist ja immer so ein heikles Thema. Also die Golden Week jetzt um den Nationalfeiertag, das ist der längste Urlaub für, sag mal, alle Angestellten, dass sie dann gemeinsam mit ihren Schulkids haben, um irgendwo hinzufahren. Der längste ist natürlich das Frühlingsfest, chinesisch Neujahr. Und die zwei Perioden, das ist immer super stressig, wenn man irgendwo hinfahren möchte, weil es sind einfach überall nur Leute, besonders wenn das Wetter schön ist. Wir haben heute einen Ausflug gemacht, wir sind an einem See, ist aber ganz in der Nähe von uns, 40, 50 Kilometer weg. Der ist in Suzhou und ging eigentlich ganz gut und ganz flott, bis die letzten 500 Meter. Die letzten 500 Meter war so ein Parkplatz in so einer Restaurant, das ist so wie eine kleine Restaurantstraße. Und jetzt ist ja auch die Panxie-Zeit, Fellkrappen-Zeit, die da super beliebt sind. Und weil das direkt am See ist, sind da die ganzen Fischer und die ganzen Restaurants verkaufen da diese Krabben. Und da sind wir für 500 Meter nur einbiegen in diesen Parkplatz, sind wir, ich glaube, 20 Minuten im Stau gestanden. Und da ist es dann halt überhaupt nicht so lustig. Also ich glaube, wer sich's leisten kann, auch zeitlich, der fliegt irgendwo hin. Im Land reisen, ja, wenn man dann Kinder natürlich hat, dann möchte man schon was gemeinsam unternehmen. Wir haben auch noch in der Wohnung ein paar Sachen zu tun und ich habe dann immer ein ganz schlechtes Gewissen, wenn ich mal wieder einen Tag lang gar nichts gemacht habe. Und naja,
pflichtbewusst.
Ja, wenigstens regnet es, morgen und übermorgen soll es regnen.
Dann ist es auch nicht zu schade, oder zu Hause zu bleiben.
Ich gehe ja bei Regen unheimlich gerne in Freizeitparks, aber ich glaube, der wird morgen auch noch voll sein. Also Disneyland während den Ferien, da kann es auch regnen und hakeln, da sind einfach irre viele Leute. Das dann stimmt, einfach ja. Genau, zu Hause Podcast schneiden. Gut, apropos Podcast, ich habe mich mit Janka Oertel unterhalten. Die ist eine sogenannte China-Expertin beim European Council on Foreign Relations. Das ist eine Denkfabrik und die war Mitautorin bei einem Buch, das ist im Sommer erschienen und das Buch gibt es sogar kostenlos. Den Link haben wir natürlich in den Shownotes. Und darüber habe ich mich mit ihr unterhalten, worum es da geht und das hören wir jetzt. Dr. Janka Oertel, gebürtige Kielerin, hat dort Sinologie und Politikwissenschaften studiert, in Jena ihren Doktor zur chinesischen Politik gemacht und ist seither eine vielgefragte Expertin in dem Feld. Nach Stationen bei der Körperstiftung und dem German Marshall Fund ist sie seit 2019 Direktorin des Asienprogramms beim European Council on Foreign Relations. Im Juli hat sie gemeinsam mit den Kollegen Mark Leonard und Alicia Bachulska den Band The Idea of China veröffentlicht, über den und viel mehr wir heute sprechen möchten. Liebe Frau Dr. Oertel, herzlich willkommen im China-Ticker.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Bevor wir uns China als Idee nähern, erklären Sie uns doch kurz und knackig, was der European Council on Foreign Relations ist, was er macht und gerne auch, wie er sich finanziert und wer zum Beispiel Auftraggeber sind.
Also der European Council on Foreign Relations ist der einzige paneuropäische Think Tank, den es gibt. Wir haben Büros in ganz Europa, 7 Stück insgesamt. Inzwischen auch ganz neu seit letztem Jahr eins in Washington, weil wir beschlossen haben, die USA auch als ein Land zu betrachten, das wir vielleicht etwas näher uns angucken müssen, um ein bisschen genauer zu verstehen, was das für uns bedeutet. Wir sind eine Forschungseinrichtung. Wir machen gar keine Auftragsforschung, sondern wir suchen Geldgeberinnen und Geldgeber für die Projekte, die wir machen wollen. Der Großteil unserer Finanzierung setzt sich aus privaten Stiftungen und europäischen Regierungen zusammen. Es ist ein sehr wilder Mix an verschiedenen Geldgebern. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut so, weil das uns erlaubt, ganz, ganz hohes Maß an Unabhängigkeit zu haben. Wir sind ursprünglich einmal gegründet worden, wie man das ja sagt, als Incubator bei dem OSF, den Open Society Foundations. Es ist ursprünglich mal eine britische Gründung gewesen und wir sind inzwischen ein deutscher eingetragener Verein. Nach dem Brexit hat man beschlossen, das Hauptquartier nach Berlin zu verlegen. Unser Chef ist Mark Leonard und in Berlin leitet das Büro Jana Pullerin. Das ist sozusagen das ist in a nutshell, was wir sind. Wir sind vor allen Dingen dafür bekannt, Forschung zu machen, die leichter verdaulich ist für Politikmacher, für Entscheiderinnen und Entscheider. Wir schreiben ein bisschen anders als vielleicht der klassische deutsche Think Tank. Das heißt aber ehrlich gesagt nicht, dass da weniger Forschung reingeht. Ich sage das immer gerne als Beispiel mit meiner Kollegin von der Rhodium Group, der Agatha Kratz, auch einer fantastischen China-Experte, einen Bericht geschrieben, der heißt Home Advantage, in den über 50 Stunden Interviews mit Unternehmen in ganz Europa hineinging und das sind Dinge, die dann ganz oft andere Forschungseinrichtungen nicht tun. Also nur weil wir anders forschen und es ein bisschen anders aussieht, heißt das noch nicht, dass das Forschung light ist. Es ist nur ein bisschen leichter zu lesen.
Und wie groß, jetzt sag mal von der Personalstärke einfach, ist das Asienprogramm, damit man da so eine Vorstellung hat?
Oh, wir sind eine ganz kleine Gang. Also insgesamt sind wir beim ICFA ungefähr 100 Leute. Ich habe vor knapp 4 Jahren das Programm von François Gaudemont in Paris übernommen. Wir haben ganz klein angefangen, nur ich und eine Kollegin, und sind inzwischen knapp 7 Leute. Ich habe einen Kollegen zu Korea, eine Kollegin zu Japan. Wir sind dann inzwischen ein Team von knapp 3 Personen zu China. Da sind so ein paar Visiting Fellows dabei. Wir haben eine Indien-Kollegin. Aber es ist sozusagen immer noch ein sehr, sehr kleines Team. Nichts im Vergleich zu Merricks oder Ähnlichem.
Okay, klein, aber fein. Sehr gut, sehr gut. The Idea of China ist im Juli erschienen, habe ich bereits gesagt. Und den Link zu dieser Publikation, die man sich downloaden kann, werden wir natürlich in die Shownotes packen. Und im Vorgespräch, da hatten Sie bemerkt, dass es für den Connoisseur unter den China-Interessierten gedacht sei. Ja, wäre es jetzt nicht morgens 9:30, würden wir uns also erstmal 2 Gläschen Rotwein einschenken. Aber ja, Spaß beiseite. Es geht ja eigentlich schon mit dem Titel los. Also The Idea of China. Da kann man jetzt ja, also das ist ja vielschichtig. Was ist jetzt die richtige Interpretation?
Also ich glaube, es geht vor allen Dingen ja auch darum, dass man mit dem Titel immer so ein bisschen die Leute lockt. Und gerade wenn der Titel so ein kleines bisschen kontrovers ist, wir haben da ziemlich viel drüber diskutiert, man muss sich die Konstellation vorstellen. Mark Leonard, ein Think-Tank-Direktor, der auch viel sich mit Kommunikation beschäftigt hat. Und dann eine polnische und eine deutsche Sinologin, die dazukommen. Das ist natürlich irgendwie, da clashen schon die akademischen Kulturen aufeinander. Also es gab wilde Diskussionen darüber, ob das jetzt der richtige Titel für uns ist. Ich glaube, was er tut, ist, er lockt die Menschen an und versucht, das Interesse daran zu wecken, genauer nachzudenken, was eigentlich verschiedene Ideen von China sein können, welche Ideen wir über China haben, aber welche Ideen eben auch in China produziert werden. Und das ist sozusagen der Hauptgrund für dieses Buch gewesen, zu sagen, lass uns doch mal schauen, welche spannenden Gedankenideen in der Forschungslandschaft in China unter Intellektuellen, unter auch einzelnen Entrepreneurs entstehen gerade, welche von denen wie Bedeutung haben, ohne immer gleich eine Bewertung vorzunehmen. Also ohne mal gleich zu sagen, das ist gut oder das ist schlecht, das ist richtig oder das ist falsch, sondern die auch vielleicht so ein bisschen für sich stehen zu lassen und wirken zu lassen, weil wir als Grundannahme sagen, der Export von Gütern, der Export von der chinesischen Wirtschaftsmacht, der ist inzwischen allen klar. Aber die intellektuelle Exportfähigkeit, da wird etwas weniger drauf geschaut, außerhalb der Expertenkreise. Und die Idee dieses Buches war, wir schreiben ja für eine gewisse Audience, wir schreiben für eine gewisse Gruppe von Leserinnen und Lesern. Und das sind oft Politik-Entscheidungsträger, Entscheidungsträgerinnen, Menschen, die Politik machen, die Politik beraten. Und der Gedanke hinter diesem Buch war, dass der nicht für den Arbeitsschreibtisch, dass es nicht für den Arbeitsschreibtisch gedacht ist, sondern so für den Nachttisch. Ne? Dass man das eher so ein bisschen abends liest und dass es ein bisschen anders geschrieben ist vom Style, als dass man sich das jetzt vornimmt und durcharbeitet und sich Notizen drin macht, sondern es ist eher ein Buch, das so ein bisschen zum Nachdenken anregen soll. Und es ist finanziert von, ein Projekt finanziert von der Stiftung Mercator. Und wir haben uns da sehr, sehr gut das überlegt, dass wir das eben frei zum Download zur Verfügung stellen wollen, damit es möglichst viele Menschen erreichen können und sich selber ihre Gedanken machen können.
Ja, also das hat auf jeden Fall schon mal wunderbar funktioniert, denn ich lese tatsächlich das Buch auf dem Nachttisch abends vorm ins Bett gehen. Leider fehlt mir jetzt noch die politische Entscheidungskraft, das dann alles in die Tat umzusetzen. Aber ja gut, man kann sich ja schon mal vorbereiten. Mit Ihren Co-Autoren haben Sie das Ganze ja in drei Themenkomplexe aufgeteilt. Das wären Macht, Fortschritt und Menschen. Sie waren jetzt für den Fortschritt verantwortlich. Auf wen, also auf was für Leute treffen wir denn da?
Also das, der Dreiklang, das klingt natürlich auf Englisch ein bisschen besser, wenn wir People, Power, Progress haben. Das sind sozusagen die Alliteration, funktioniert auf Englisch natürlich besser, deswegen würde ich sie noch einmal erwähnen in diesem Fall. Und ich habe mich um dieses Progress-Chapter gekümmert. Und für mich war es erstmal eine große Herausforderung zu definieren, was das eigentlich bedeuten soll. Fortschritt hat ja seit dem letzten deutschen Koalitionsvertrag so ein bisschen eine Bad Reputation, da müssen wir so ein bisschen aufpassen, wie man das formuliert. Aber der Gedanke, dass eben das, was wir sehen inzwischen in China, ein Fortschritt ist, der eben ein anderer ist. Also, dass Progress anders definiert wird, dass wir lange Zeit eine aufholende Entwicklung haben, dass wir uns jetzt aber an so einem Scheideweg befinden, an dem die chinesische Führung auch definieren kann, wie Fortschritt aussieht. Und ich habe mir drei Themenbereiche vorgenommen. Man hätte auch noch viele andere auswählen können. Das ist letzten Endes auch immer ja eine Frage. Sozusagen, irgendwann trifft man eine Entscheidung, welche dann man wählt. Ich habe die gewählt, die ich ehrlich gesagt einfach persönlich am spannendsten fand, weil das so funktioniert Forschung immer am besten, wenn man sich mit Sachen beschäftigt, die einen auch irgendwie wirklich interessieren. Ich habe mir angeguckt, was im Bereich künstliche Intelligenz für Entwicklungen stattfinden und wie diese diskutiert werden. Ich habe mir angeschaut, welche Entwicklungen im Bereich der Finanzkraft, Financial Power nennen wir das dort, stattfinden und wie mit der Macht des Dollars umgegangen wird und der Macht des Renminbi. Und dann habe ich mir jetzt einen letzten Punkt noch angeguckt, sozusagen wie es im Bereich des Klimaschutzes, der grünen Bewegung, Ecological Civilization und ähnliches weitergeht. Und das sind alles drei Bereiche, in denen ja die großen Menschheitsfragen gestellt werden. Das sind Fragen, die uns alle betreffen. Wie geht's weiter im Bereich künstlicher Intelligenz? Wie gehen wir mit dem Klimaschutz um? Und welche Rolle übernehmen, welche Macht werden die USA künftig in der Welt haben? Welche Macht wird sich auch über das Finanzsystem, wie wirkt sich das auf uns aus? Das sind Fragen, die jetzt ja nicht nur China beschäftigen. Und deswegen dachte ich, es ist besonders interessant und spannend zu schauen, wie finden Denkerinnen und Denker darin ihre Rolle? Und wir haben so eine Mischung versucht zu kriegen aus, das ist natürlich ein repräsentatives Sample aus der chinesischen Forschungslandschaft, führt uns relativ schnell zu einer hohen Dominanz von älteren Männern mit Han-Männern. Das ist nun mal so, das ist, wenn man die Größe des Pots nimmt. Und wir haben versucht, aber trotzdem ein bisschen zu mischen, was das Alter angeht, um zu gucken, welche spannenden weiblichen Stimmen wir mit einbauen können in die Diskurse, ohne zu versuchen, da so ein künstliches Gleichgewicht herzustellen. Also es wäre völlig unrepräsentativ, wenn wir alles 50-50 gemacht hätten. Es wäre auch unrepräsentativ für die Forschungslandschaft gewesen. Aber wir haben eben versucht, da sozusagen so einen Mix herzustellen, einfach spannende Stimmen zu identifizieren. Die Anspruchshaltung ist eben nicht, dass dies vollständig repräsentativ ist, sondern dass es interessante Gedanken sind. Das bedeutet, dass ich zum Beispiel in dem einen Kapitel über AI-Marxism schreibe, und das ist sicherlich nicht die Mainstream-Debatte der chinesischen Forschung. Das ist uns allen auch total klar. Ist trotzdem interessant. Und das ist für uns ein bisschen so der Gedanke hinter dem gesamten Projekt gewesen, zu sagen, was passiert denn da Spannendes? Und nicht nur, wo können wir die most mainstream Gedanken finden, die den meisten Einfluss auf den derzeitigen Politikprozess haben? Denn das ist so ein bisschen das wissen wir ja schon.
Sie schreiben in Ihrer Einleitung zu dem Kapitel, dass es der chinesischen Führung bei ihrer Version des Fortschritts vielmehr um das Streben nach einem positiven und erstrebenswerten Endzustand geht, einer utopischen Zukunft, die in Reichweite ist. Und das Stichwort fiel gerade schon. Das geht ja jetzt doch, klingt zumindest nach einer sehr ideologisch-philosophischen Richtung, wo eben sogar ja auch der Marxismus dann an der einen oder anderen Stelle eine Rolle spielt oder wieder eine Rolle spielt. Können Sie das vielleicht ein bisschen ausführen? Für uns klingt ja eigentlich schon allein das Wort Marxismus schon sehr verstaubt und aus einer ganz anderen Zeit. Und ich dachte immer, im heutigen China ist es auch nur noch irgendwie so ein bisschen wie so Lametta oder irgendwas, wo man hin und wieder mal irgendwo hinhängen muss, aber was ja eigentlich im täglichen Leben doch kaum
eine Rolle spielt?
Also ich glaube, da muss man sehr vorsichtig sein, denn in der Beobachtung dessen, was Xi Jinping tut, ist die Bedeutung der Ideologie einfach wahnsinnig groß, ist auch diese Einordnung in den ideologischen Rahmen unglaublich wichtig. Und das, was Sie gerade zitiert haben, diese Idee, dass man eine Positiverzählung hat, darum geht es ja. Es geht ja sozusagen nicht darum, dass die Politik in China momentan besonders positiv geprägt ist, sondern es geht darum, was ist die Erzählung, was ist das Narrativ, was ist die Zukunft, wo der Fortschritt uns hinführen soll, was ist die Zukunft, die wir beschreiben. Und wenn wir uns da durch die Kommunikation auch der Partei so ein bisschen durchschaut und versucht, das so zu sortieren, dann findet man eben ganz viel davon zu sagen, wir versuchen erstmal eine positive Vision davon aufzumachen, was es denn sein soll. Und ich finde es immer ganz spannend, ich weiß nicht, wir hatten gerade vor ein paar Tagen das Treffen zwischen To Lam und Xi Jinping in Peking. Und da ist so ein Zitat wahnsinnig gut, wenn man sich das einfach nur so die aktuelle Bedeutung dieser kommunistischen Ideologie auch. As two ruling communist parties in the world today, the two parties of China and Vietnam should continue their traditional friendship and jointly promote the development of the world's socialist cause. Das ist nicht weg, nicht mal aus der Sprache in sozusagen offiziellen Treffen, sondern diese ideologische Basis hat ein echtes Revival. Und ich glaube, das müssen wir sehr ernst nehmen. Und wir nehmen das überhaupt nicht ernst momentan. Das, was wir da haben, eine marxistisch-leninistische Partei ist, die daran auch glaubt. Und vieles davon, wenn wir es durch diese Linse filtern, macht dann mehr Sinn. Weswegen mir das so einen Spaß gemacht hat, eben über AI-Marxism nachzudenken. Weil natürlich die Frage, wenn man von der Mechanisierung von Gedankenarbeit ausgeht und man sagt, dass Arbeit, die sonst sozusagen Menschen gemacht haben mit ihren Gedanken, jetzt von Computern übernommen werden kann, man sehr schnell auch im Bereich von sagen, welche Rolle spielt eigentlich dann Human Labor noch? Wie muss der Mensch im Verhältnis dazu sehen, was ist eigentlich Wertschöpfung? Kann eine Maschine Wert schaffen? All solche Gedanken sind total spannend und wichtig zu durchdenken und ich glaube auch, machen es irgendwie interessanter, sich damit auseinanderzusetzen, was momentan passiert.
Unwidersprochen, dass es die verschiedenen Führer der verschiedenen kommunistischen Parteien ja auch weiterhin pflegen, das möchte ich auch gar nicht in Abrede stellen. Ich dachte nur, also alle Universitätsstudenten zum Beispiel in China haben ja weiterhin auch als Schulfach Marxismus, Ma Li Zui, also Marxismus, Leninismus als Schulfach. Aber die wenigsten, die ich jetzt so kenne oder auch früher kannte, als wir noch alle jünger waren, haben jetzt tatsächlich sich da irgendwie groß damit am Wochenende beschäftigt. Das war mehr so ein Pflichtteil, habe ich das Gefühl. Es hat im Leben der Menschen eigentlich jetzt nicht die Bedeutung. Nicht im Leben der Menschen, die die Partei führen und die in den diversen Ministerien arbeiten. Das sicherlich. Nur für den tatsächlich real existierenden Sozialismus chinesischer Prägung in der neuen Ära hat es jetzt doch eigentlich weniger Bedeutung. Oder sehe ich da irgendwas falsch?
Also ich glaube, man kann das alles nicht voneinander trennen. Diese Dinge existieren parallel. Wir haben eine starke Ideologie, wir haben eine hochideologisierte Führung, wir haben immer mehr davon auch in den Diskursen. Wir haben das, das führt uns ein bisschen weg von dem Buch, aber es führt uns ein bisschen mehr hin zu aktueller Politik der Partei. Wir müssen ja genau das, was wir machen, was wir nicht machen wollten. Also wir wollten eben gerade nicht erzählen, was hat sich die Partei alles gerade vorgestellt und welche Gedanken hat sie gerade auf. Aber sozusagen nur, um das uns klar zu machen, wir haben es hier mit einer Partei zu tun, die ihre Politik sehr stark ideologisch begründet und die daraus auch ein Weltbild ableitet. Und das ist ein Weltbild, das uns auch erklärt, warum die Nähe zu Russland gesucht werden kann und warum der Sino-Sowjet-Split in den 60er Jahren eben aus Xi Jinpings Perspektive ein großer Fehler war, weil er das kommunistische Lager auseinanderdividiert hat. Also das ist ja alles da und trotzdem haben wir ein China, das parallel dazu existiert, in dem das täglich eben nicht diese große Bedeutung hat, dass man, dass alle sich dem großen Klassenkampf verschworen fühlen.
Auch interessant bei dem Kapitel über den AI-Marxismus und da kommen ja auch wieder diese alten, alt im Sinne Marx, das war ja schon eine Weile her, also jetzt nicht alt im Sinne von unbedingt veraltet, das meine ich gar nicht despektierlich oder so, sondern dass eigentlich die Mechanisierung und die Maschinen ja ein Segen für die Menschheit sein könnten, weil die machen die Arbeit und wir haben eigentlich nur noch Freizeit. Ja, also, das ist ja diese Vorstellung.
Und ich fand das so wahnsinnig spannend, das anzuwenden auf künstliche Intelligenz und das sozusagen zurückzubrechen auf Nguyen Jin, nachdem der große AI-Preis benannt ist, der verliehen wird, der sozusagen für nationalistische Mathematik steht in China und schon von Anfang an gesagt hat, dass das, was wir, das sozusagen Ancient Chinese Mathematics, dass das etwas ist, was viel besser dafür geeignet ist, für Mechanisierung von Gedankenprozessen. Also all diese Dinge sind einfach unglaublich interessant, sich auch mal damit zu beschäftigen und so ein kleines Stückchen rauszutreten aus der täglichen Politik, in der wir uns immer wieder, in der ich mich momentan mehr mit Subventionsentscheidungen der EU zu Elektromobilen beschäftige und man so ein bisschen auch das verliert, was einen ja mal fasziniert hat an der Auseinandersetzung mit China. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir irgendetwas schönreden wollen, was passiert. Das hat nichts damit zu tun, dass wir so tun wollen, als gäbe es da dieses gute China, wo all diese tollen Intellektuellen ganz wunderbare Gedanken haben, die nur von der Partei unterdrückt werden. Das ist überhaupt nicht der Punkt, sondern vieles, was im Buch steht, ist auch die Frage, wie gehen Intellektuelle mit so einer Realität um? Wie viele von denen sind systemlegitimierend unterwegs? Wie viele versuchen eben diese chinesischen Lösungen, nach der die Partei strebt, auch zu finden und zu suchen und an den absurdesten Stellen zu suchen? Das ist das Financial Power Kapitel, ist so ein schönes Beispiel dafür, wo wenn man in den Interviews mit denjenigen, die in der Forschung unterwegs sind in China, die sagen, ja, also eigentlich wissen wir schon, dass für eine starke Währung gewisse Schritte notwendig sind und Liberalisierung, Capital Account und ähnliche Dinge. Wir wissen eigentlich, wie es gehen müsste nach dem Textbuch. Jetzt wissen wir aber, dass unsere Führung das nicht will. Was machen wir denn dann? Sozusagen versuchen, Alternativen zu finden und die Realität dem passend zu machen, wie die Führung es gerne hätte. Und diese Rolle spielen Intellektuelle und Forscherinnen und Forscher eben auch.
Exakt. Das ist genau das Gefühl, was beim Lesen bei mir ein bisschen eingeschlagen hat. Also und auch gerade das Witzige bei dem Kapitel über Financial Power war, dass da eigentlich Sie auch immer wieder schreiben, dass man hier dann doch unterschwellig Kritik heraushört. Ausgerechnet bei Financial Power.
Und dass man hier genau merkt, sozusagen, da sind so viele im System, die sagen, wir wissen, viele, die im Westen trainiert sind, viele, die bei der Weltbank gearbeitet haben, viele, die beim Internationalen Währungsfonds gearbeitet haben, die sagen so, sorry, das wird so nicht klappen. Und das ist, finde ich, eigentlich so der interessante Gedanke momentan. Wir sind am Start eines Experiments auch. Wir haben eben diesen Fall, there are no countries like China, wie man das ja so gerne formuliert. Dieses Experiment eines so starken Wirtschaftsmacht, eingebunden trotzdem in ein globalisiertes Wirtschaftssystem, mit der Form der auch Manufacturing Power, die dahinter steht, aber mit dieser starken, auch ideologisierten Führung. Wir wissen einfach gar nicht, was da alles noch möglich ist. Wir wissen gar nicht, wir haben keinen historischen Vergleich dazu. Wenn die Vergleiche kommen zu Japan und Korea und der Autoindustrie der 70er Jahre, dann muss man halt einfach immer irgendwie ein bisschen fröhlich schmunzeln und sagen, ja, Speed und Scale. Und dann kann man das Ganze nochmal angucken. Das ist einfach eine komplett andere Skalierung, mit der wir uns gerade befassen. Und uns den Gedankenraum zu öffnen und zu sagen, wir wissen nicht, wie das endet. Und von Dingen, von denen wir fest überzeugt sind, dass sie nicht funktionieren können, maybe the party is going to make it work. Und ich finde, im Bereich Finanzmacht sieht man schon jetzt, wie sozusagen alternative Ströme versucht werden zu kreieren, über den Handel mehr Macht versucht wird auszuüben, eben ein ganz anderer Weg zur Internationalisierung des Renminbi gewählt wird, als wir das aus dem Textbuch kennen. Das sollte uns zumindest zu denken geben im Westen. Wie gesagt, ich kann das immer nur betonen, nichts davon ist, und wir sollten was von China lernen und das funktioniert alles so super, überhaupt nicht. Aber die Frage, wie zum Beispiel eben auch dann im Umweltbereich damit umgegangen wird, dass man Akzeptanz für Entscheidungen trifft, die eine Veränderung, eine Transformation mit sich bringen, das sind alles Dinge, die wir uns zumindest angucken können, wo wir sehen können, was funktioniert denn, was funktioniert nicht, was würden wir auf keinen Fall so machen. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, genauer hinzuschauen und zu gucken, wie findet die Legitimierung auch auf chinesischer Ebene statt und nicht so zu tun, als würde all dies im luftleeren Raum in Zhongnanhai entschieden werden.
Ich würde ganz kurz nochmal auf diese Intellektuellen zurückkommen, wenn wir es jetzt einfach mal so nennen möchten, denn oder deren Rolle auch ein bisschen, weil ich denke auch in der neueren chinesischen Geschichte waren es ja oft immer gerade die jungen Intellektuellen, die ja irgendwie den Blick dann in die Welt schon hatten und bei dem Blick in die Welt ja auch die Defizite im eigenen Land irgendwo erkannten und dann Reformen anstoßen wollten. Jetzt denken wir mal irgendwie späte Qing-Zeit, Leute wie Kang Youwei oder so. Und tatsächlich auch die ersten, also die erste große, die Führungsriege der ersten Kommunisten in China, da waren ja sehr, sehr viele im Ausland tatsächlich, entweder im Exil oder sie waren zum Studium, zur Arbeit. Marxismus und Kommunismus sind originär ausländische, definitiv nicht chinesische.
Ja. Nicht chinesische.
Gesellschaftliche Konzepte, ja. Aber jetzt bei den Intellektuellen, die sie uns vorstellen in The Idea of China, ich finde, da fehlt eben diese kritisch hinterfragende Haltung. Und es scheint eher, als ob die ihre Aufgabe darin sehen, und das haben sie auch schon ein bisschen bemerkt vorhin, dass sie der Realpolitik der Partei sozusagen den theoretischen Unterbau liefern müssen.
Ja, und a lot of Chineseness. Also es genau. muss, und das ist das Interessante, es ist sozusagen diese Infragestellung des Universellen auf jeder Ebene, eben sogar in den Naturwissenschaften. Und es bringt einen in der Klimadebatte zum Beispiel dazu, dass man eben dann nicht über den internationalen Klimaschutz redet. Das ist eines meiner Lieblingszitate, ist in einem der Interviews sagt einer, wir nennen die ja alle nicht mit namentlich, auch aus ja, guten Gründen ja. oder nur zum Teil, aber wir machen eben keine direkte Attribuierung.
Man sagt über Mo in China, also ja. zum Beispiel Wang Mo oder so.
Ja, und was wir versuchen ist zu sagen, also da gibt es ein so ein Zitat drin, sagt, ja, internationalen Klimaschutz, das internationale Klimadebatten, das tue ich immer in meine Papiere rein, das packe ich da immer rein und das schreibe ich auch immer, damit ich in internationalen Journals publizieren kann. Aber das ist doch gar nicht die echte Debatte, um die es hier geht. Die Debatte, die wir zu Hause haben, geht es um Dekarbonisierung, da geht es um Beautiful China, da geht es um nationale Ziele, da geht es um Reduktion von Verschmutzung, Luftverschmutzung, da geht es um grüne Berge und klare Flüsse. Und das ist in der Tat eigentlich eine sehr spannende Verengung des Diskurses, die dazu führt, dass natürlich viel mehr Agency bei der Partei ist. Es ist viel schwieriger, den internationalen Klimawandel zu bekämpfen, weil da kann man eben als kommunistische Partei nicht alleine agieren. Das muss man mit anderen gemeinsam machen. Aber man kann sich natürlich, wenn man das auf so einen nationalen Diskurs verengt, kann man viel mehr Agency entwickeln als Partei. Und wir sehen ähnliche Debatten interessanterweise dann auch, das ist ein ganz anderes Feld, aber sozusagen bei der Republikanischen Partei in den USA funktionieren solche Argumente eben auch besser. Und wir merken, dass wir in Europa ein großes Problem damit haben, dieses internationale Narrativ groß zu halten. So, warum sollten wir denn was tun, wenn die anderen nichts tun, so nach dem Motto. Und das ist, finde ich, eine spannende Frage. Ist das eigentlich die Zukunft der internationalen Klimadebatte? Ist es einfach, jeder tut das, was bei sich zu Hause nötig ist und alle dekarbonisieren und dann funktioniert es für alle auch? Ist das notwendig? Ist das die richtige Debatte? Wie gehen wir eigentlich mit einem China, das sozusagen Top-Klimaschützer ist? Wie würden wir damit langfristig umgehen? Was bedeutet das für internationale Verhandlungen? All das, finde ich, sind spannende Fragen.
Chinesische Lösungen zur Lösung von Weltproblemen. Das genau. ist auch so eine Überschrift.
Das geht so in den, das, weil das immer in diesem, wie Simon Liesman so schön sagt, chinesische Dokumente lesen ist like eating sawdust. Das ist manchmal so, es geht so unter in diesem Parteisprech. Aber das ist schon sehr ernst gemeint, chinesische Lösungen für die Welt. Und was bedeutet das eigentlich für uns, wenn das chinesische Lösungsangebote und Lösungsansätze für die Welt gibt? Ich glaube, im Westen tun wir da gut daran, mal da zumindest uns selber auch kritisch zu hinterfragen.
Dieser Ausgangspunkt oder diese Art von Denke, sagt man salopp, die ist ja gar nicht mal so fremd. Also in Deutschland wurde lange schon so argumentiert, vor allem seit sich zum Beispiel die Grünen ja auch mit der Wirtschaft dahingehend vereinen, dass sie sagen, wir brauchen eine grüne Transformation. Und dann wird immer als Argument gemacht, ja, wenn wir in Deutschland das nicht hinkriegen als Industriestaat, wie sollen wir dann einen überzeugen, dass das andere davon überzeugen, dass es richtig ist und dass es uns nachmachen soll? Das ist ja so eine ähnlich messianischer Ansatz.
Ja, sozusagen der eigene Erfolg spricht für sich selbst und dann gibt es eben diese dieses chinesische Lösung sich so auch den Bahn bricht in dem Diskurs intern, widerspricht so ein bisschen dieser alten Illusion, die wir haben, dass das, was in China passiert, in China bleibt. Also, dass wir irgendwie immer so ein bisschen, aber die chinesische Führung hat kein Sendungsbewusstsein und die versuchen nicht, ihr System zu exportieren. Also, das sind ja alles so Dinge, die haben wir so internalisiert in unseren eigenen Diskursen. Und ich glaube, das wird mit der Frage chinesische Lösungen sozusagen nochmal auch ganz anders aufgerollt und stellt sich für uns dann anders.
Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, kann jetzt eine, auch irgendwie primär erstmal auf die Bildung und Stärkung von innerem Zusammenhalt und Nationalstolz, kann eine daraufhin zuerst mal abzielende Erzählung, nennt mich mal so, mag das Wort Narrativ nicht, also Erzählung gleich, von dieser... zum Beispiel diese inhärente alte chinesische Weisheit, heißt es dann immer. Und ich sag's mal ganz platt, so im Grunde war die chinesische Zivilisation von jeher ganzheitlich überlegen. Mhm. Kann sowas attraktiv für nicht-chinesische Gesellschaften sein?
Ich glaube, das ist so eine ganz, das ist wirklich eine richtig gute Frage. Das werden wir sehen. Und ich glaube, wir müssen, es ist nur die Frage, es ist ja auch nicht immer das Gesamtkonzept, sondern es ist eben, deswegen finde ich diese chinesische Lösung so interessant. Können chinesische technische Lösungen Lösungen für die Welt sein? Können chinesische Lösungen im Bereich des Klimaschutzes Lösungen für die Welt sein? Da sehen wir ja jetzt schon, dass das durchaus Erfolge hat. Und deswegen, glaube ich, muss man so ein bisschen vorsichtig sein, wie man das formuliert. Aber dass die Tatsache, dass es sozusagen ein Technologieexport an sich zum Beispiel wird nie wertfrei sein. Ein Technologieexport wird mit einem, kommt, es kommt immer alles mit einem Paket. Und wir haben lange so getan, als würde China nur Produkte exportieren. Und der Rest, das würde alles so in China bleiben. Und damit würden keine Standards, keine Werte, kein Ähnliches. Und das stimmt einfach nicht mehr. Das sehen wir jetzt schon empirisch, dass das nicht mehr stimmt. Nur die Frage ist, was ist eigentlich der Anspruch, der dahinter steht? Und den rauszufinden, das gilt es, glaube ich. Ich beschäftige mich seit ja über 15 Jahren mit China. Und jedes Jahr habe ich mehr Fragen. Und deswegen bin ich ja so, ich sage immer sozusagen China-Expertin. Das ist ein absurder Begriff, denn das kann man gar nicht sein. Und ich versuche einfach immer wieder, mich zu hinterfragen und zu hinterfragen, was ich eigentlich weiß, was ich verstanden habe, was ich nicht verstanden habe, rauszufinden, wie viel mehr Gedanken es da noch gibt und ob es, ob ich die Puzzleteile alle gerade richtig zusammenpuzzle oder ob ich einfach nochmal sagen, alles auseinandernehmen muss und wieder neu anfangen muss. Und dafür ist das, was wir im Buch versuchen, so ein bisschen eine Handreichung auch zu sagen, puzzelt doch einfach nochmal neu, denkt nochmal anders nach. Das ist eben tatsächlich eher so für die Abendstunden, in denen man nochmal drüber nachdenkt. Das wird mit dem täglichen Geschäft, mit dem täglichen China-Business, das wir so haben, jetzt erstmal nicht so viel zu tun haben. Aber es ist ganz spannend, ab und zu sich diesen Raum auch zu erlauben, einfach nochmal ein bisschen größer nachzudenken.
Ja, kommen wir noch ganz kurz zur Presse. Ich habe einen schönen Artikel gelesen, ist schon ein bisschen her, war im September, Mitte September. Aber ich fand den mal so in eine ganz andere Richtung politisch. Und zwar, das ist bei The Guardian und die Überschrift heißt Kanye West tritt in China auf, nachdem die Zensoren des Landes eine seltene Genehmigung erteilt hatten. Ja, also Kanye West, wer ihn nicht kennt, der heißt auch inzwischen nur noch Ye. Der hat irgendwie das Ken gestrichen, da ist es nur noch Ye und auch nicht mehr West. Und der ist ein ziemlich umstrittener Bursche, ein Hip-Hopper oder ein Rapper oder wie auch immer. Und jetzt sind da eben zwei Sachen, die eigentlich nicht zusammenpassen, nämlich kontroverse Leute, vor allem so böse Buben, ja, und Auftritte in China. Das war schon mal anders, aber es ist tatsächlich ein Zeitungsartikel wert, wenn sowas mal genehmigt wird. Frage, sagt dir der Name was?
Sagt mir nichts, aber das muss nichts bedeuten. bei mir sagen die meisten Sängernamen nichts.
Aber du hörst schon hin und wieder mal Musik ein bisschen.
Ja, schon. Aber Bach sagt mir was.
Ja, Bach darf in China auch alles gespielt werden. Kein zensiertes Notenblatt. Okay. Hervorragend, gut. Also er ist jetzt nicht ganz Bach, aber manche würden sagen, er ist nicht ganz Backen. Also, der Artikel geht erstmal so los, als Ye, der früher als Kanye West bekannte Künstler, am Sonntag in Haikou ist, ich glaube, die Provinzhauptstadt sogar von Hainan. Und Hainan ist so das Südseeparadies von China. Das ist die Touristeninsel, ja, ganz im Süden. Also am Sonntag in Haikou die Bühne betrat, konnten es seine chinesischen Fans kaum glauben. Eine der größten und umstrittensten ausländischen Künstler der Welt war von Chinas notorisch zensierwütigen Regime zugelassen worden. Das war schon mal das Erste. Und dann die über 42.000 Tickets waren innerhalb weniger Minuten ausverkauft. Es war das erste Mal seit 16 Jahren, dass er wieder im Land war. In dieser Zeit hat die Toleranz der chinesischen Regierung gegenüber westlichen Musikern abgenommen, während Yes Ruf für Kontroversen gewachsen ist. Und jetzt bist du natürlich schon super gespannt, was denn an dem so kontrovers ist.
Genau.
Und es gibt einen guten Tipp, um die Umstrittenheit einer Person zu messen. Und zwar, wenn nur die Umstrittenheit einer Person eine eigene Wikipedia-Seite hat, dann ist es definitiv berichtenswert. Also, es gibt tatsächlich bei Wikipedia, also bei der englischen Version, gibt es eine Seite, die heißt Views of Kanye West. Also seine Ansichten sozusagen. Und wenn man dann nur die Einleitung liest, da ist immer so eine kurze Mini-Zusammenfassung, worum es in dem Artikel geht, da steht praktisch über seine Meinungen: West ist gegen Abtreibung, gegen Todesstrafe, gegen Sozialhilfe und hat sich für Waffenrechte und die Homo-Ehe eingesetzt. Im Dezember 2022 erklärte West in einem Interview mit Alex Jones, dass er Adolf Hitler bewundere. Er leugnete öffentlich den Holocaust und sagte, er sei ein Nazi. Oh. Man muss wissen, Kanye West ist ein schwarzer Musiker.
Ja.
Das ist jetzt aber auch nur die Oberfläche. Also den Link zu dieser Wikipedia-Seite werden wir auch in die Shownotes stellen. Ist es wirklich lesenswert? War mir überhaupt nicht bewusst. Und der ist gar nicht mal kurz. Das sind 4 oder 5 Seiten. nur über seine Umstrittenheit. Das ist grandios. Naja, und jetzt muss man auch noch wissen, was in dem Artikel eben erwähnt wird in The Guardian, dass in China inzwischen Auftritte von allen Musikern, also egal ob jetzt ausländisch oder nicht, die müssen vorher in der Regel ihre Songliste bei den Behörden einreichen. Meistens übernimmt das der Veranstalter, also dem muss man das schicken, der reicht das weiter und dann wird es gecheckt, ob da alles koscher ist, ob da nichts dabei ist, was, keine Ahnung, vermutlich die sozialistischen Werte oder irgendwas halt, ja, keine kritischen Themen anspricht. Und naja, da hat er wohl jede Menge. Also ich meine so Gangster-Rapper und so, das ist unvorstellbar. Ja,
ist genau wie hat er überhaupt halt. Wie ist er da überhaupt durchgewunken?
Da rätseln ja alle drüber. Also es gab wohl es gibt eine chinesische Seite für so Ticketkauf, sowas wie Ticketmaster ungefähr. Und da waren wohl einer der ersten Kommentare, oder der meistgelesenen Kommentare, war einfach nur die Frage, warum? Und am meisten geliked, wie das überhaupt möglich ist. Ja, und jetzt wurde halt gerätselt und viele sagen, die Wirtschaft in China ist ja gerade ziemlich abgeflacht. Also die auch in der Touristenhochburg Hainan, denen geht es nicht wirklich gut. Und durch solche Megakonzerte kann man natürlich schon Einnahmen generieren. Ich meine, da geht es auch in dem Artikel weiter. Also mehr als 90% der für jedes Auftritt verkauften Tickets ging an Menschen, die außerhalb der Provinz Hainan lebten. Und wie gesagt, Hainan ist eine Insel ganz im Süden. Das heißt, wenn du jetzt nicht zufällig in Guangdong irgendwo wohnst, dann ist das ein richtig langer Weg und du musst dann mit dem Flieger hinfliegen. Also ist richtig teuer. Und das ist natürlich Geld, das man ausgibt und das kurbelt dann schon die Wirtschaft an. Und man muss da natürlich auch wohnen. Also kein Mensch fliegt morgens hin, geht abends auf ein Konzert und nachts fliegt er wieder zurück. Jedenfalls 90% der Tickets war alles Leute von außerhalb. Naja, und Regionen wie Hainan, die stark von der Tourismus- und Unterhaltungsindustrie abhängig sind, scheinen zunehmend frustriert zu sein, weil sie große internationale Tourneen verpassen. Im Juli sagten Regierungsberater in Shanghai, sie wünschten, sie könnten das, und jetzt ein tolles Wort, wandelnde Bruttoinlandsprodukt von Künstlern wie zum Beispiel Taylor Swift einfacher einbringen. Und dann wird dieser Berater noch zitiert. Dies ist die größte und umsatzstärkste Konzerttournee einer Einzelperson in der Geschichte, die bisher über 5 Milliarden US-Dollar an Verbraucherausgaben generiert hat. Da sind die natürlich schon scharf drauf, da auch ein bisschen was von dem Kuchen abzukriegen. Und ich erinnere mich auch, als es um diese Eras-Tour von Swift ging, die hatte, ich weiß nicht, ob es 1 oder 3 Konzerte waren, die machen inzwischen ja wohl auch Adele und wie auch immer, die machen jetzt inzwischen ja nicht mehr ein Konzert, die machen irgendwie gleich 3 oder so eine halbe Woche in einer Stadt. Aber ich meine, Swift war auf jeden Fall mindestens einmal, die war in Singapur. Und da hat sich in Hongkong, haben die Leute sich ein bisschen aufgeregt und geärgert, dass sie nicht in Hongkong war. Weil eigentlich wäre Hongkong ja ein viel idealer und es gehört außerdem zu China, aber ist da noch ein bisschen lockerer, aber irgendwie haben die es verschlafen. Und dann sind ganz viele aus China und aus Hongkong, die sind dann nach Singapur gereist und haben sich dort Taylor Swift angeguckt. Ich glaube, das ist wirtschaftlich wesentlich profitabler als solche Sachen wie Olympische Spiele, die sich noch nie irgendwo, sind wir ehrlich, in der Welt für irgendeine Stadt tatsächlich rentiert haben, weil man so viel Ausgaben hat. Ja. Das ist das spannende Thema mit diesem Kanye West und den Zensoren. Selbst wir kleine Rocktruppe, die hin und wieder mal Auftritte haben, selbst wir müssen unsere Songliste vorher einreichen. Aber wir sind jetzt ja keine Gangster-Rocker.
Aber egal, wie groß das Konzert ist,
Naja, gut, wenn du bei dir privat zu Hause deine Gitarre rausholst, dann
kommt
da keiner an. Aber
wenn nee, also, schon Bar ist zum Beispiel, so Kneipe.
Bar ist wieder ein ganz heikles Thema. Da gibt es auch wieder genug Geschichten, weil da Ausländer und in Bars spielen, das ist schon wieder wegen illegaler Arbeit. Weißt du, die haben da keine Arbeitserlaubnis als Künstler. Schwieriges Thema. Aber sag mal, alles, was als öffentliche Veranstaltung wahrnehmbar ist, und das können auch Auftritte in Bars sein oder in Jazzclubs oder so weiter. Grundsätzlich ja. Grundsätzlich muss da überall vorher die Setlist eingereicht werden. Und ob es die dann tatsächlich jemand drüber geht und liest, das weiß natürlich keiner so genau. Ich war 2015 auf dem Konzert der Scorpions. Das war kurz nachdem sie ihre Abschiedstournee durch eine doch nicht verabschieden, wieder neu anfangen Tournee gemacht haben. Und die waren, ich glaube, in Yangzhou. Und ich habe drauf gewettet, dass die nicht Wind of Change spielen. Aber haben sie. War aber kein Problem.
Okay.
Es sind ja diese berühmten roten Linien, die keiner sieht. Und man weiß auch nicht, was ist jetzt eigentlich kritisch und was ist nicht kritisch. Ich glaube, Justin Bieber, der hatte mal eine Tour geplant, also Tourstops auch in China. Und der wurde nicht ins Land gelassen. Da ging die Genehmigung nicht durch, weil wegen seinem Image. Weil er anscheinend ein böser, undisziplinierter Flegel sei.
Ja. Und dafür für soll dann je besser, oder?
Fragwürdig. Das ist ja das, warum keiner weiß, was jetzt, wie es die geschafft haben. Also ich glaube, da ist irgendjemand einfach sehr verzweifelt. Die waren wahrscheinlich im Nachgang schon sehr, sehr enttäuscht. Da spekuliert auch der Guardian-Artikel darüber. Die waren schon ziemlich frustriert, dass sie von dieser Taylor Swift Geschichte keinen einzigen Cent abgegriffen haben, dass sie es dann mit Ye wieder wettmachen wollten, aber sich dann so, ich meine, wenn also Ye jetzt der neue Standard ist, dann darf wirklich jeder kommen.
Okay.
Hätte ich jetzt Geld für diese Tickets, weil die kosten ja inzwischen ein nicht nur, also ja.
Ja, ist wahrscheinlich.
Einige hundert Euro umgerechnet. Ja, dann würde ich mich sogar direkt freuen. Aber ich habe ja eh keine Zeit, ich muss ja zu Hause sitzen und Wohnung noch fertig dekorieren.
Von daher ist eh nichts für dich.
Nee, und darum ist auch der Kalender, der jetzt dann kommt, für alle anderen, nur nicht für mich. Ich habe keine Zeit. Jin, ich wünsche was, mach's gut.
Ja, du auch. Dann bis bald wieder.
Der Kalender. Wir legen gleich los, und zwar am 9. Oktober mit der IHK Pfalz. Dort erfährt man online alles über die Entsendung von Mitarbeitern. Einsätze in China von 10 bis 11. Und schon am Tag drauf, 10. Oktober, im schönen Esslingen am Neckar, der Zulieferertag Automobilwirtschaft BW. Und das ist sicherlich besonders spannend, weil ja gerade die EU die sogenannten Ausgleichszölle beschlossen hat und Deutschland eines der Länder war, die da dagegen gestimmt haben. Im Neckarforum von 9 bis 17 Uhr. Und das dort gesammelte Wissen kann man dann gleich mitnehmen am 15. Oktober nach München zum 8. Deutsch-Chinesischen Automobilkongress. Veranstaltet von der China International Investment Promotion Agency Germany, CIIPA, im Hilton Munich Park. Am 16. Oktober schon wieder die IHK Pfalz, diesmal mit dem Thema Vorstand China Haftung. Für Unternehmensvorstände und Direktoren zu den neuen Haftungsregeln in China. Das ist allerdings diesmal nicht online, sondern vor Ort in Ludwigshafen. Dann am 22. Oktober gleich zwei hochkarätige Live-Veranstaltungen. Da wäre einmal vom CEIBS das 10th Europe Forum 2024 in Brüssel und in Shanghai. Wer es dann lieber gerne am Bodensee sich gemütlich machen möchte, der hat natürlich das Bodensee Business Forum 2024 BFF zur freien Verfügung. Dafür gibt es Freikarten für CNBW-Mitglieder. Das ist in Friedrichshafen. Am Tag darauf, 23. Oktober, das Thema 40 Jahre China-Geschäfte deutscher Unternehmen. Und wie geht es weiter? Veranstaltet von der Hochschule Konstanz und CNBW in Konstanz, aber auch online. Und auch am 23. hätten wir noch die China Macro Group mit einer Online-Veranstaltung, Thema Economic Globalization. Genau eine Schulstunde von 9 Uhr bis 9:45 Uhr. Und am Ende noch was Kulturelles. Das 12. Chinesische Filmfest München am 4. November, schon mal vormerken, veranstaltet vom Konfuzius-Institut in München. Und ich habe jetzt noch eine kleine Korrektur vorzunehmen. Da ist mir vorhin nämlich etwas passiert. Der gute Kanye West, ist zwar vieles, also wie wir wissen, ein Nazi, Antisemit und was eben sonst noch so alles. Aber eines ist er nicht. Er ist kein Gangster-Rapper. Da lag ich völlig falsch. Ich habe ja keine Ahnung, aber ich gebe es wenigstens zu. Bis dann, ich wünsche euch allen was. Bye, bye.